Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Jasper Barenberg. Gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland zu schaffen, das ist ein politisches Ziel, zu dem das Grundgesetz verpflichtet. Eine Kommission der Bundesregierung macht jetzt allerdings erhebliche Unterschiede in verschiedenen Regionen aus. Auf gemeinsame Empfehlungen aber können sich die Mitglieder nicht einigen. Wir berichten in dieser Sendung dazu auch Fragen an einen, der bei diesen Beratungen dabei war, Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Wir berichten, warum Deutschland den USA beim Militäreinsatz in Syrien nicht mit Bodentruppen aushelfen will und dass die Debatte um den Umgang mit Flüchtlingen und Zuwanderern in Europa eine neue Richtung nehmen könnte. Außerdem schauen wir nach Athen, wo heute ein Konservativer zum neuen Ministerpräsident vereidigt wurde. Seit Donald Trump beschlossen hat, die eigenen Streitkräfte in Syrien drastisch zu verringern, sind die USA auf der Suche nach Ersatz, und zwar vor allem bei den eigenen Verbündeten. Dass auch Berlin gemeint sein könnte, das hat der Sonderbeauftragte der USA für Syrien bei einem Besuch am letzten Freitag deutlich gemacht und um Ausbilder, um Logistiker und um Techniker der Bundeswehr gebeten. Die Absage der SPD kam noch am Wochenende. Heute zog die Bundesregierung im Ganzen nach. Jetzt verlagert sich die Debatte auf die Frage, ob der laufende Anti-IS-Einsatz verlängert werden soll oder nicht. Aus Berlin berichtet Matthias von Lieben.
Bis Ende Juli erwarte er eine Antwort auf seine Forderung nach deutschen Bodentruppen für den Einsatz der Anti-IS-Koalition in Syrien, hatte der US-Sonderbeauftragte für Syrien und die Anti-IS-Koalition James Jeffrey noch am Sonntag klargemacht. Nur einen Tag später die Antwort von Regierungssprecher Steffen Seibert. Die bisherigen Beiträge Deutschlands am Einsatz, sprich durch Tornado-Aufklärungsflüge, einem Tankflugzeug sowie Ausbildern im Irak, wolle die Bundesregierung zwar auch nach Auslaufen des Bundestags Mandats Ende Oktober fortführen.
Wenn ich sage, dass die Bundesregierung es ins Auge fasst, ihre bisherigen Maßnahmen im Rahmen der Anti-IS-Koalition fortzuführen, dann zählen dazu bekanntlich keine Bodentruppen.
Ganz neu ist die US-Forderung nicht. Nachdem die US-Administration im Dezember einen Teilabzug der US-Truppen aus Syrien verkündet hatte, kommen aus Washington immer wieder Rufe nach mehr Hilfe für den Einsatz. Und doch hat sie das Potenzial, Meinungsverschiedenheiten der Koalitionäre in Berlin offenzulegen. Denn schon bei der Frage, ob das Bundestagsmandat verlängert wird, sind sich die Parteien uneins. Deutsche Bodentruppen in Syrien wird es mit uns nicht geben, twitterte gestern prompt der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel. Militärische Maßnahmen in einem ohnehin unübersichtlichen Konfliktgeschehen seien kontraproduktiv, machte heute auch der kommissarische Fraktionsvorsitzende der SPD Rolf Mütze nicht klar. Zudem bestehe die SPD darauf, das Mandat zur Bekämpfung des IS in der Region Ende Oktober auslaufen zu lassen. Deutschland, so Mütze nicht weiter, könne aber weiterhin Hilfe zur besseren Regierungsführung und örtlichen Konfliktbewältigung leisten. Außenminister Heiko Maas, ebenfalls Sozialdemokrat, scheint eine andere Linie zu vertreten. Anfang Juni hatte er bei einem Besuch im Irak erklärt:
Auf jeden Fall ist das Mandat zurzeit noch absolut unabdingbar, um zu verhindern, dass der Irak im Untergrund neue Strukturen aufbaut und damit in die Lage versetzt wird, weiter zu agieren. Das wollen und das müssen wir verhindern.
Der IS, wollte Maas damals selbstverständlich sagen, nicht der Irak. Die US-Anfrage müsse doch zumindest einmal sorgfältig geprüft werden und nicht reflexartig zurückgewiesen werden, heißt es hingegen von Johann Wadephul, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag. Berlin sollte ernsthaft prüfen, welchen Beitrag Deutschland zur Stabilisierung, insbesondere im Grenzgebiet zur Türkei, leisten könne, hatte auch der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hart gegenüber der Süddeutschen Zeitung klargemacht. Wenn die Lage es erfordere, so auch CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Sonntagabend im ZDF-Sommerinterview, müsse auch darüber diskutiert werden, ob zu den deutschen Leistungen des bestehenden Mandats der Anti-IS-Koalition etwas hinzukommen müsse. Aber deutsche Bodentruppen, hier hielt sich Kramp-Karrenbauer bedeckt.
Das ist für uns ein ganz großer Sprung. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir die Leistung, die wir heute Unterstützung mit Aufklärung und anderen bringen, auch weiter beibehalten. Alles andere muss dann entschieden werden, wenn es soweit ist. Aber wir müssen uns immer bewusst machen, es geht hier auch ein gutes Stück um unsere eigene Sicherheit in Deutschland, nicht nur um das, was die Vereinigten Staaten möchten.
Klar, gegen einen Einsatz deutscher Bodentruppen gegen den IS sprechen sich FDP, Grüne, Linke und AfD aus. Hier Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter am Nachmittag.
Der Einsatz in Syrien ist bereits jetzt hochproblematisch und völkerrechtswidrig. Und dieser Einsatz darf auf gar keinen Fall ausgeweitet werden.
Bodentruppen in Syrien, warnte auch Linken-Fraktionsvize Tobias Pflüger, wären ein Tabubruch.
Informationen von Matthias von Lieben aus unserem Hauptstadtstudio. Einkommen, Beschäftigungsmöglichkeiten, Anbindung an Verkehr, Anbindung an Mobilfunk, Zugang zu Gesundheitsversorgung. In allen diesen Bereichen gibt es große Unterschiede von Region zu Region und vor allem Unterschiede zwischen Stadt und Land. Dieses Ergebnis einer Regierungskommission ist eigentlich wenig überraschend. Durchaus ungewöhnlich und auch bemerkenswert ist hingegen, dass die Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse, anders als geplant, am Mittwoch keine gemeinsame Empfehlung abgeben wird. Stattdessen will die Bundesregierung offenbar alleine über das Ergebnis bestimmen. Aus Berlin berichtet Gudula Geuter.
Über 9 Monate hatte die zuständige Kommission getagt. Vertreter von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden sollten erarbeiten, wie gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland herzustellen wären. Mit dem Anspruch, den nach der ersten Sitzung im September Bundesinnenminister Horst Seehofer und Familienministerin Franziska Giffey formulierten, nämlich,
dass wir keine falschen Versprechungen machen wollen, aber die Zielsetzung haben, einen wirklich großen Wurf zu gestalten.
Der Wunsch, der ganz explizit geäußert wurde, war eben, dass auch wirklich konkrete Ergebnisse folgen, die auch struktureller Art sind.
Welche konkreten Ergebnisse folgen, wird am Mittwoch deutlich werden. Derzeit sind stattdessen Forderungen zu hören, auch von denen, die in der Kommission vertreten waren. Mehr Forschungsgelder für Zukunftstechnologien im Osten verlangt Thüringens CDU-Chef Mike Moring. Sein Kollege aus Niedersachsen, Bernd Althusmann, erhofft sich neue Impulse von schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, erwartet endlich konkrete Schritte. Vorhaben sollten mit Geld untermauert, Stadt und Land nicht gegeneinander ausgespielt werden. Dabei ist der grundlegende Befund offenbar klar. Es bestünden, Zitat, erhebliche Disparitäten in den regionalen Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten, bei der Verkehrs- und Mobilfunkanbindung und beim Zugang zu Angeboten der Grundversorgung und Daseinsvorsorge. So zitieren es die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bei dem Papier, das Horst Seehofer, Franziska Giffey und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Mittwoch vorstellen wollen, handelt es sich dabei offenbar um die Bewertung der Bundesregierung. Die 6 Arbeitsgruppen der Kommission, so ist zu hören und so hatte es die FAZ berichtet, hätten vor einigen Wochen jeweils ihre eigenen Ergebnisse zusammengefasst. Einen Abschlussbericht der Kommission selbst, in der auch Bundesländer und kommunale Spitzenvereinigungen vertreten sind, soll es demnach aber nicht geben. Die Bundesregierung, so heißt es jetzt, wolle aber ihre Struktur- und Förderpolitik neu justieren. Diese soll nicht mehr nach Ost und West, sondern nach Bedarfslagen ausgerichtet sein. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte nach der ersten Sitzung des Gremiums auch hier hohe Erwartungen formuliert.
Es gibt seit langem die Einigkeit, wenn der Solidarpakt ausläuft, dass es einen Anschlusspakt gibt. Ich nenne ihn gerne Solidarpakt 3, aber für ganz Deutschland.
Im Deutschlandfunk begrüßte der Soziologe Michael Hartmann diesen Ansatz, der sich nicht nur nach Himmelsrichtungen orientiert.
Potsdam hat inzwischen ein durchschnittliches Einkommen, was ein Viertel höher ist als in Gelsenkirchen. Das heißt, es ist nicht mal ein reines Ost-West-Problem, sondern es ist, obwohl der Osten insgesamt immer noch deutlich schlechter dasteht, ein Problem, was mit gestiegenen Ungleichheiten in der Gesellschaft generell zu tun hat.
Dabei hatte sich die Kommission mit ganz unterschiedlichen Interessenkonflikten auseinanderzusetzen, auch denen zwischen Städten und ländlichen Räumen. Das spiegelt sich etwa in der Frage wider, ob kommunale Altschulden übernommen werden sollten von Bund oder Land. Betroffen wären vor allem Städte. Solche Gelder würden dann möglicherweise im ländlichen Raum fehlen. Auch die kommunalen Spitzenverbände sind daher uneins. In einigen Punkten gab es dagegen offenbar Einigkeit. Um nicht abgerufene Fördermittel sollen sich strukturschwache Regionen bewerben können. Für sozialen Wohnungsbau, Kitas und barrierefreie öffentliche Gebäude soll es Gelder geben. Wie zu hören ist, gilt das auch für eine bessere Förderung des Ehrenamts. Wobei insgesamt gelten soll, sobald es um die Kosten geht, werden die Ergebnisse magerer.
Der Bericht aus Berlin von Gudula Geuter. Beteiligt an den Beratungen der Kommission war, das haben wir gerade ja gehört, auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund mit Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, habe ich vor dieser Sendung ausführlicher sprechen können. Herr Landsberg, die Ungleichheiten nehmen zu, aber die Bundesregierung will oder kann die Probleme nicht so beherzt angehen, wie das eigentlich nötig wäre. Kann man, muss man das jetzt schon so festhalten?
Ich glaube, dass man das nicht so festhalten kann. Die Bundesregierung hat ja sogar in ihrer Koalitionsvereinbarung dieses Thema aufgegriffen. Erstmalig übrigens in den letzten 20 Jahren, dass man sieht, Die Schere zwischen Arm und Reich in den Regionen geht auseinander. Das ist verheerend, das spaltet die Gesellschaft. Ist übrigens natürlich auch die Grundlage für die Populisten, denn es sind ja eher die armen Regionen in Deutschland, wo sie besonders erfolgreich sind.
Wenn ich das etwas überspitzt formuliert habe, dann deshalb, weil ja schon im Grunde klar zu sein scheint, dass es zwar eine Auftaktsitzung vor 9 Monaten gegeben hat, aber dass das vermutlich auch die einzige und letzte Sitzung bleiben wird, denn der Abschlussbericht ist abgesagt und die letzte Sitzung gleich mit dazu.
Naja, wir waren ja in über 6 Arbeitsgruppen in den Monaten unterwegs und haben da natürlich auch viele Papiere erarbeitet, die gibt es ja auch. Aber die Interessen sind halt völlig unterschiedlich, das muss man sehen. Da ist nicht nur der Bund, da sind 16 Bundesländer, da sind die Kommunen, die 3 kommunalen Spitzenverbände. Und nehmen Sie mal das Beispiel Altschulden. Wir haben 2500 Kommunen, die drastisch verschuldet sind in Deutschland. Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen, Saarland und Rheinland-Pfalz. Da sagen natürlich die anderen Bundesländer, wieso sollen wir uns da finanziell irgendwie beteiligen? Das müssen die selber schultern. Insofern gibt es viele Fälle, wo die Betroffenheit so unterschiedlich ist, dass ein einstimmiger Bericht, der dann von allen abgesegnet wurde, aus meiner Sicht von Anfang an nicht realistisch war.
Also das ist kein Beinbruch, dass es diesen Bericht nicht geben wird, denn damit werden ja schon Erwartungen geweckt, die jetzt eben nicht erfüllt werden.
Also ich halte das nicht für einen Beinbruch, denn ich vertraue ein bisschen der Aussage der Bundesregierung, die das ja kennen und auch gelesen haben. Die sagen, das nehmen wir zur Grundlage eines Kabinettsbeschlusses und Aufträge an die Ressorts, dass wir da weiterkommen. Und man muss auch ganz ehrlich sein, natürlich steht Bund und Länder unter Druck. Wir haben Landtagswahlen, bis dahin müssen da Zeichen gesetzt werden. Und ein Großteil, was wir in der Kommission beraten haben, ja, ganz neu war mir das ehrlich gesagt nicht. Wir haben weniger ein Erkenntnisproblem als ein Umsetzungsproblem. Und da ist die Frage, wie können wir es schaffen, dass die Schere nicht weiter auseinandergeht? Und wie organisieren wir natürlich auch das Geld? Da ist auch nicht nur der Bund gefragt, da sind auch die Länder gefragt. Und wie tragen wir auch vielleicht dazu bei, dass nicht die ganze Republik den Medienscheinwerfer ausschließlich auf die Metropole lenkt? Man hat ja das Gefühl, Deutschland besteht nur aus München, Hamburg, Berlin, und das empfinden die Menschen in den Regionen auch so nach dem Motto, also bei uns fährt der Bus nur 2-mal, der Arzt schließt, dem ist seine Praxis, weil es keinen Nachfolger gibt, und da boomt es überall. Das ist teilweise natürlich auch nicht ganz richtig, aber trotzdem, gegen dieses Gefühl, da müssen wir gegen anarbeiten, und das können wir. Ich sage aber auch ganz deutlich, das ist nicht eine Sache, die mal eben läuft. Das ist auch kein Projekt für eine Legislaturperiode, das ist sicherlich ein Projekt von 10, 15 Jahren, aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass die Politik das jetzt endlich begriffen hat und auch angehen will.
Und da ist es ja dann umso wichtiger, wenn Sie sagen, wie langfristig man eine solche Politik anlegen muss, dass der Start gelingt. Nun ist aber auch zu hören, zum Beispiel, dass diese Abschlussberichte der 6 Arbeitsgruppen, von denen Sie ja auch gesprochen haben, dass da kaum konkrete Pläne und schon gar kein Geld zu finden ist unter den Schlussfolgerungen, die da gezogen werden.
Auch das wundert mich nicht.
Für Sie nicht enttäuschend?
Nein, das ist für mich nicht enttäuschend. Man muss doch sehen, wer sitzt da drin. Die Länder, die haben ihr eigenes Land im Kopf und sagen, nee, also wir können jetzt nicht für eine Gemeinschaftsstruktur da Geld geben. Die Kommunen haben ohnehin kein Geld. Und beim Bund ist ja immer die Frage, wie weit ist der überhaupt zuständig? Und Sie wissen auch, die Steuerquellen sind zwar immer noch ordentlich, aber es geht zurück. Trotzdem, also ganz sicher wird es Geld geben. Die Frage, in welcher Höhe und welcher Dauer und wer was finanziert. Aber ein solches Projekt anzuschieben, ohne jedes Geld, halte ich für völlig unrealistisch. Ich glaube auch, dass die Bundesregierung das weiß. Es gibt ja auch viele einfache Dinge. Es gibt ganz viele unterschiedliche Förderinstrumente zu verschiedenen Maßnahmen, das mal zusammenzuführen und zu sagen, wir machen ein einfaches System, wo jede Region oder jede Kommune sich bewerben kann und dann auch erfolgreich ist. Und wir sagen euch auch zu, das Geld fließt nicht nur dieses Jahr, sondern auch die nächsten 5 oder 10 Jahre. Das sind Dinge, die kann man angehen, aber ganz ohne Geld wird es natürlich nicht funktionieren.
Aber wenn ich jetzt lese, dass der Finanzminister oder das Finanzministerium vielmehr aus einigen Arbeitsgruppen rausgegangen ist, weil sie das nicht mehr mittragen können, wenn das Finanzministerium in anderen Arbeitsgruppen gesagt hat, also das ist ein wirklich schöner Plan, aber das lässt sich bedauerlicherweise im Moment nicht finanzieren. Und dann lese ich, also für das Thema Barrierefreiheit sollen 2 Milliarden locker gemacht werden. Sind das konkrete Ergebnisse genug, so wie das ja am Anfang auch angekündigt war, dass Sie damit zufrieden sein können?
Nein, wir sind damit eindeutig nicht zufrieden. Ich erwarte da viel mehr von dem Kabinettsbeschluss. Ich meine, zunächst mal gibt es einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag, den hat diese Koalition, solange sie besteht, zu erfüllen. Und wenn Sie sich mal überlegen, wir haben für viele Dinge sehr viel Geld. Wir diskutieren über Grundrente, das sind auch möglicherweise 7-8 Milliarden pro Jahr, Tendenz steigend. Also wenn der politische Wille da ist, dann wird sich der Finanzminister dem beugen müssen. Aber das ist ja üblich, das Erste, was ein Finanzminister immer sagt, wir haben kein Geld. Das sagt er eben so lange, bis er politisch so weit unter Druck ist, dass sich das ändert. Und ich glaube, es geht ja gar nicht darum, jetzt riesige Summen zu verschleudern, sondern es geht um die Zukunft dieses Landes, übrigens auch um die wirtschaftliche Zukunft. Wenn es uns zum Beispiel nicht gelingt, flächendeckend, ich sage das ganz bewusst, an jeder Milchkanne ein leistungsfähiges Breitbandnetz zu haben, dann wird es auch wirtschaftliche Folgen haben, und zwar negative. Und genau das wollen wir nicht. Jetzt nicht zu tun, ist am Ende vielleicht teurer, als jetzt zu investieren. Und mein Gefühl sagt mir, dass jedenfalls ein Teil der Bundesregierung das sehr wohl begriffen hat.
Ich will nochmal zurückkommen auf das Thema kommunale Altschulden, einfach weil mir das ein gutes Beispiel dafür zu sein scheint, dass ja auch die kommunalen Verbände untereinander nicht einig sind. Sie haben gesagt, da die Länder, die haben natürlich andere Interessen als der Bund beispielsweise, aber auch die kommunalen Verbände untereinander sind ja nicht einig. Der Landkreistag sieht die Sache ganz anders als der Städtetag und auch der Städte- und Gemeindebund, für den Sie sprechen. Also ist das sozusagen für die Zukunft eine Aufgabe, die Sie sich auch selber stellen müssen, dass erstmal Einigkeit in den Kommunen und in den Städten darüber ist, was denn nun die Schwerpunkte sein müssen und sein sollen?
Also da sind wir möglicherweise auch ein bisschen falsch verstanden worden. Natürlich ist die Altschuldenproblematik insbesondere bei den großen Städten, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, aber es gibt auch viele kleinere und mittlere Städte. Wir plädieren da schon für eine Lösung. Die Städte schaffen das nicht aus eigener Kraft. Und das hat ja auch eine Wirkung. Wenn die Entschuldung käme, wie immer man die finanziert, dann müssten sicherlich die Länder auch ins Boot, dann hat das ja auch eine Auswirkung auf den kommunalen Finanzausgleich. Das heißt, den Städten müsste dann weniger geholfen werden, also bliebe für die anderen mehr übrig. Der Landkreistag sieht das etwas anders, aber wir glauben schon, dass es da eine Lösung geben sollte. Und nie war der Zeitpunkt so günstig wie jetzt. Historisch niedrige Zinsen unter Einbeziehung des Bundes bekommt man noch Geld dafür, wenn man Schulden macht. Also wenn wir die Chance jetzt nicht nutzen, wäre das schade. Ich sehe aber natürlich auch das Problem, da muss man auch den Bund ein bisschen verstehen, wenn es eine Entschuldungsregelung gibt, wer stellt sicher, dass die gleichen Städte nicht in 10 Jahren genauso wieder verschuldet sind? Da muss es natürlich einen Mechanismus geben, da sind auch die Länder gefordert. Es gibt ja auch Stärkungspakte der Länder und Entschuldungsprogramme, aber viele Länder werden das aus eigener Kraft nicht schaffen und deswegen muss es da eine tragfähige Lösung geben. Das wird schwierig, aber unmöglich ist es nicht.
Herr Landsberg, danke für das Gespräch.
Ja, bitteschön.
23 Uhr und gleich 28 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. So klar wie erwartet haben die Griechen bei der Wahl gestern vorerst mit dem Kapitel Alexis Tsipras abgeschlossen. Der hatte am Ende in Brüssel einen guten Ruf, aber eben nicht mehr im eigenen Land. Ihre Hoffnung setzten viele jetzt auf den Konservativen Kyriakos Mitsotakis. Der verspricht, die Wirtschaft wieder rasch in Schwung zu bringen und drückt beim Neuanfang auch aufs Tempo. Schon heute Mittag wurde er als Ministerpräsident vereidigt. Aus Athen berichtet für uns Michael Lehmann.
Kyriakos Mitsotakis wählte die religiöse Zeremonie für seine Vereidigung heute am frühen Nachmittag bei Staatspräsident Pavlopoulos im Präsidentenpalast am Nationalgarten von Athen. Draußen flirrende Hitze bis knapp an die 40-Grad-Marke. Drinnen an den roten Teppichen eine sehr bedächtig schauende Familie des neuen konservativen Regierungschefs. Als der die Eidesformel nachsprach, wirkte er bedächtig. Mitsotakis half kurz einem orthodoxen Geistlichen, dessen Gewand sich an einem der Stühle im Präsidentenpalast verheddert hatte, und schüttelte dann zum ersten Mal als Ministerpräsident seines Landes Hände. Eine kleinere Ministerrunde, als sie die Syriza-Regierung hatte, soll geplant sein. Keine stellvertretenden Minister. Mit dem Abbau von unnötig aufwendigen Strukturen will er offenbar in seinem direkten Umfeld beginnen. Draußen am Nationalgarten Achselzucken bei einigen Athenern auf die Frage, was sie von der neuen Regierung erwarten. Ich will, dass die neue Regierung das Bestmögliche für die Menschen tun, die hungrig sind, also nicht nach den Reichen schauen, sondern nach den Armen und den Jungen gute Jobs besorgen, sodass nicht noch mehr von ihnen abhauen. Dass Mitsotakis als Sohn einer wohlhabenden, traditionsbewussten Politikerfamilie gerade den ärmeren Teil der Griechen vernachlässigen könnte, ist eine Befürchtung, die in diesen Tagen in Zeitungen zu lesen ist und im Café diskutiert wird. Ein weiterer Passant meint eher leise, dass er nicht will, dass die Nea Demokratia das Leben im Land wieder zurückbringt in schlechtere Zeiten. Die Politiker sollten einfach nicht korrupt sein, sagt der Mann. Dass es nach dem vorläufigen Endergebnis für die konservative Nea Demokratia zu einer absoluten Regierungsmehrheit mit 158 Sitzen im Parlament reicht, ist gut für den Regierungschef und seine Verpflichtung, die Wahlversprechen von einem stärkeren Wirtschaftswachstum etwa auch bald angehen zu können. Der eigentlich gar nicht mehr amtierende Altfinanzminister Tsakalotos von der Syriza-Partei saß heute noch einmal mit Vertretern der Eurogruppe zusammen, um über das weitere Vorgehen bei der Bewältigung der Krise zu beraten. Er und auch andere der Wahlverlierer aus der Syriza-Partei spüren, dass ihr Abschneiden mit 31,5% der Stimmen zu einer starken Oppositionskraft im neuen Parlament verhelfen wird. Tsakalotos weiß nicht so recht, wie genau er sich nach dem Wahlverlust und der zwangsweisen Befreiung von einem nervenaufreibenden Amt als Finanzminister fühlen soll. Mein erster Kommentar dazu ist, dass wir bei Syriza gemischte Gefühle haben. Auf der einen Seite ist es ein großer Sieg der Nea Demokratia. Die Leute scheinen ihrem Wahlprogramm zu glauben. Aber das wird eine kurze Zeit der Freude sein. Auf jeden Fall bleibe ich stolz auf einiges, was wir mit Syriza in den letzten 4 Jahren erreicht haben.
Griechenland hat einen neuen Ministerpräsidenten. Michael Lehmann berichtete für uns aus Athen. Lange schon wird sie gesucht, aber lange steht auch schon fest, dass eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik in Europa derzeit kaum vorstellbar ist. Klar ist, das bisherige System funktioniert einfach nicht mehr. Klar ist aber auch, einige in der EU weigern sich hartnäckig, einer Aufteilung der Lasten zuzustimmen. Eine Alternative wird auch schon länger diskutiert, eine Koalition der Willigen. Nach den Dramen um private Seenotretter in den letzten Tagen und Wochen setzt die Debatte an diesem Punkt möglicherweise jetzt einmal neu an, wie Holger Beckmann aus Brüssel berichtet.
Es wird wieder über Flüchtlinge geredet in Brüssel, wenn auch nicht über eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik. Die gibt es immer noch nicht, aber zumindest wächst offenbar wieder das Bewusstsein dafür, dass es sie geben müsste. Eine Kommissionssprecherin sagte heute in Brüssel, man habe die Mitgliedstaaten in den vergangenen Wochen mehrfach daran erinnert, dass es keine Lösung sei, auf Ad-hoc-Verfahren zu setzen.
We have called on member states several occasions, most recently considering it's not sustainable to continue in this way, relying on ad hoc solutions.
Auf Lösungen also, wie es sie jetzt für die Flüchtlinge auf den deutschen Rettungsschiffen Sea-Watch und Alan Kurdi gegeben hat. Denn es sind ja ungezählte Schiffe mehr, die im Mittelmeer Menschenleben retten. Nur diese beiden gerieten in die Schlagzeilen wegen ihrer Suche nach einem sicheren Hafen. Und wegen dieser beiden ist das, was dort im Mittelmeer passiert, auf einmal wieder präsent. Ganz ähnlich wie im Sommer vergangenen Jahres schon. Da waren es beispielsweise die privaten Rettungsschiffe Lifeline und Aquarius mit geretteten Flüchtlingen, aber ohne Hafen. Die politische Ausgangslage hat sich seitdem praktisch nicht verändert. Nach wie vor hat die EU keine Verteilungsquoten und kein geregeltes Aufnahmesystem für Migranten. Italien hat seine Häfen schon im vergangenen Jahr geschlossen. Immer wieder muss also im Einzelfall eine Lösung gefunden werden. Der deutsche Europastaatssekretär und Sozialdemokrat Michael Roth fasste das in der ARD heute so zusammen.
Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass wir als gesamte Europäische Union uns auf einen entsprechenden Verteilungsmechanismus verständigen können. Aber wir arbeiten seit Monaten daran, dass eine Koalition von Staaten, die Geflüchtete aufnehmen wollen, sich zusammenschließen und schnell Geflüchtete aufnehmen.
Diese Koalition funktioniert mal besser und mal schlechter, aber jedes Mal muss sie sich neu formieren. Dabei gehen die Flüchtlingszahlen insgesamt zurück. Im Jahr 2016 kamen noch mehr als 200.000 Menschen über das Mittelmeer in die EU. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 40.000. Tendenz weiter sinkend. Aber immer noch, so schätzt es die UNO, ertrinken Tausende bei dem Versuch, europäischen Boden zu erreichen. Manch einer fordert nun neue, offizielle EU-Rettungsaktionen für Menschen in Seenot. Beispielsweise verlangt das Luxemburgs Außenminister Asselborn. Dabei hat die Europäische Union ihre Sophia-Mission mit Marineschiffen und Flugzeugen, die auch zur Rettung von Flüchtlingen eingesetzt worden war, im Frühjahr beendet. Stattdessen versucht man, die Kooperation mit Libyen auszubauen und mit der libyschen Küstenwache. Vor allem sie soll nun auch Menschenleben retten. Tatsächlich wisse aber jeder, dass die Zusammenarbeit mit Libyen nicht wirklich funktioniere, heißt es zum Beispiel bei der Europäischen Asylagentur EASO. Und das gelte für den Zustand in libyschen Flüchtlingslagern und für die Seenotrettung. Es kommt natürlich darauf an, dass alle Staaten, die beim Fluchtweg über das zentrale Mittelmeer eine Rolle spielen, ihre humanitäre Verantwortung übernehmen müssen. Das gilt für unsere Mitgliedstaaten, aber auch für Staaten in Nordafrika, mit denen wir zusammenarbeiten. Ein Appell von Henrik Nielsen von der EASO. Ruben Neugebauer von der Hilfsorganisation Sea-Watch sagt es deutlicher.
Es ist eben so, dass wir sehr regelmäßig erleben, dass in Seenotfällen die Priorität darauf liegt, Menschen zurück nach Libyen in die Folterlager zu bringen und nicht mehr darauf, Menschenleben zu retten.
Mit solchen Erfahrungen und mit ihrem Einsatz im Mittelmeer dürfe man die privaten Seenotretter nicht alleine lassen, fordert Luxemburgs Außenminister. Bei der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl heißt es, eine Zusammenarbeit mit den Verbrecherbanden der libyschen Küstenwache müsse aufhören. Und Europa brauche nun endlich eine gemeinsame Strategie.
Informationen von Holger Beckmann und um 23 Uhr und gleich 36 Minuten weitere Themen an diesem Montag im Überblick. Im Streit um das Atomabkommen setzt Teheran weiter auf dosierte Konfrontation. Wie angekündigt, überschreitet das Land jetzt auch einen zweiten wichtigen Grenzwert der Vereinbarung. Berlin schickt daraufhin eine weitere Ermahnung. Dazu Ruth Kirchner.
Das Auswärtige Amt forderte den Iran auf, dringend alle Schritte einzustellen und rückgängig zu machen, die mit dem Atomabkommen unvereinbar seien. Ziel sei es, das Abkommen zu erhalten, betonte ein Sprecher in Berlin. Am Wochenende hatte die Regierung in Teheran einen weiteren Teilrückzug aus dem Vertrag angekündigt, der den Iran am Bau einer Atombombe hindern soll. Heute Vormittag reicherte der Iran dann laut Medienberichten Uran auf über die im Abkommen vereinbarte zulässige Höchstgrenze von 3,67% an. Als nächster Schritt sei eine Anreicherung auf 20% denkbar, hieß es. Für den Bau von Atomwaffen ist eine Anreicherung auf 90% erforderlich. Anfang Juni hatte das Land bereits die zulässige Menge gering angereicherten Urans überschritten. Zu möglichen Konsequenzen wollte sich der Außenamtssprecher in Berlin nicht äußern. Man warte einen Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde ab und werde sich mit den anderen Partnern des Abkommens beraten, sagte er. Mit dem schrittweisen Rückzug aus dem Atomabkommen erhöht Teheran den Druck auf Europa. Die iranische Führung beklagt seit Monaten, dass Europa nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen vor einem Jahr zu wenig tue, um die Handelsbeziehungen mit dem Iran aufrechtzuerhalten.
Auf Granit beißt bisher der US-Kongress in Washington mit der Forderung, die Steuerunterlagen von Donald Trump unter die Lupe nehmen zu können. Ein Gesetz im Bundesstaat New York macht das jetzt auf Umwegen möglich. Antje Passenheim.
Die Unterschrift hat dem Gouverneur von New York sichtlich Freude bereitet. Der Demokrat Andrew Cuomo machte mit ihr den Weg frei für einen Teil der Steuerakten des Präsidenten in den US-Kongress. Cuomo erklärte, dieses Gesetz versetzt den Kongress in die Lage, seine verfassungsmäßigen Pflichten zu erfüllen, unsere Demokratie zu stärken und sicherzustellen, dass niemand über dem Gesetz steht. Senat und Abgeordnetenhaus des US-Bundesstaats hatten den Gesetzeszusatz beschlossen. Danach dürfen bestimmte Steuererklärungen, die in der Heimatstadt des Präsidenten abgegeben worden sind, auf Anforderung an amerikanische Bundesausschüsse gehen. Dagegen kann auch Donald Trump nichts machen. Er ist der erste amerikanische Präsident seit Richard Nixon, der seine Steuererklärungen geheim hält. Die Demokraten im Kongress nehmen dagegen Trumps Steuerrückerstattungen seit seinem Amtsantritt unter die Lupe. Doch sie erhalten keinen Zugriff auf die Steuerakten des Bundes. In den USA erheben Bund und Bundesstaaten ihre Steuern getrennt. Zwar geht es auch bei dem unterzeichneten Gesetzeszusatz lediglich um die Steuererklärungen, die Trump früher bei der Steuerbehörde von New York eingereicht hat, doch auch die regionalen Steuererklärungen könnten zahlreiche aufschlussreiche Informationen enthalten. Das Gesetz trat sofort in Kraft.
In Den Haag hat der Internationale Strafgerichtshof heute einen Rebellenkommandeur aus dem Kongo für Kriegsverbrechen und für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Die Einzelheiten dazu von Ludger Katzmierzak.
Vertreibung, Mord, Folter und Vergewaltigung. Der Internationale Strafgerichtshof hat Bosco Ntaganda in allen 18 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Als Kommandeur der kongolesischen Befreiungsarmee habe er seinen Milizen in den Jahren 2002 und 2003 befohlen, schlimmste Verbrechen an der Zivilbevölkerung von Ituri zu begehen. In der Provinz im Nordosten des Landes tobte seit Ende der 90er Jahre ein heftiger Kampf um die Rohstoffvorkommen in der Region. Der heute 45-Jährige, so das Gericht, habe außerdem Frauen als Sexsklavinnen missbrauchen lassen und Kindersoldaten rekrutiert. Laut Menschenrechtsorganisationen kamen bei dem Konflikt rund 60.000 Menschen ums Leben. Während des fast vierjährigen Verfahrens hatten in Den Haag 80 Zeugen und Experten ausgesagt. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Zwei 12-Jährige und drei 14-Jährige stehen im Verdacht, eine junge Frau in Mülheim vergewaltigt zu haben. Einer der Verdächtigen sitzt jetzt in U-Haft. Mehr von Sebastian Auer.
Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen der drei 14-jährigen Beschuldigten. Im Zuge der Ermittlungen sei nämlich herausgekommen, dass er bereits früher zweimal wegen sexueller Belästigung aufgefallen war. Zu dem Zeitpunkt war er aber noch im strafunmündigen Alter. Jetzt besteht laut Staatsanwaltschaft Wiederholungsgefahr, deswegen der Haftbefehl. Die anderen Verdächtigen, zwei 14- und zwei 12-Jährige, sind weiter auf freiem Fuß. Sie waren alle bereits am Wochenende von der Polizei vernommen worden. Es erging zunächst aber kein Haftbefehl. Zum einen, weil ein Teil noch strafunmündig ist, zum anderen, weil alle über einen festen Wohnsitz und familiäre Bindungen verfügen. Die fünf Verdächtigen kommen aus Bulgarien und sollen die junge Frau Freitagabend in einem Waldstück vergewaltigt haben. Das verletzte Opfer konnte noch nicht vernommen werden.
Mehr als eine Woche hat es gedauert, jetzt aber ist der Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübten in Mecklenburg-Vorpommern weitgehend zumindest gelöscht. Der Katastrophenalarm wurde aufgehoben und der Einsatz beendet. Diana Holthoff.
Nach Angaben von Landrat Sternberg ist der Einsatz damit offiziell beendet. Die restlichen Feuerwehren der Bundeswehr haben sich zurückgezogen, der Sichtungshubschrauber ist abgerückt und die technische Einsatzleitung ist bereits aufgelöst. Das Gelände wurde wieder an den Eigentümer, die Bundesforst, übergeben. Diese ist jetzt für die Nachsorge und die weiteren Brandwachen verantwortlich. Unterstützung kommt dabei vom Technischen Hilfswerk. Die Einsatzkräfte übernehmen Transport- und Logistikaufgaben und begradigen in Zusammenarbeit mit den Forstmitarbeitern Wege und Schneisen im Einsatzgebiet. In vielen Teilen von Mecklenburg-Vorpommern liegt Munition in der Erde. Eine interministerielle Arbeitsgruppe soll nach den Worten von Landesinnenminister Cafier ein Konzept zum Umgang mit munitionsbelasteten Flächen erstellen. Um dieses Thema geht es auch am Mittwoch bei einem Besuch von Bundesinnenminister Seehofer in Lübten.
Eine neue staatliche oder auch europäische Mission zur Seenotrettung auf dem Mittelmeer hält die Bundesregierung im Augenblick nicht für sinnvoll. In Rom aber mahnt der Papst Unterstützung an. In einer Messe erinnert Franziskus an das Leid, dem die Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa ausgesetzt sind. Tassilo Forchheimer.
Für Gott sei niemand ein Fremder, sagte Franziskus gleich zu Beginn in seinem Eröffnungsgebet. Jeder Mensch solle die Wärme eines Hauses und einer Heimat spüren. Im Publikum saßen ausschließlich geladene Gäste, 250 ehemalige Bootsflüchtlinge und Seenotretter. In die Kirche eingezogen war Franziskus mit einem einfachen hölzernen Kreuzstab, geschreinert aus den Resten gekenterter Flüchtlingsboote. Nach dem Willen des Papstes sollten bei der bescheidenen Feier vor allem die Opfer im Mittelpunkt stehen, das Gedenken an jene Menschen, die auf der Flucht vor Krieg und Elend ihr Leben verloren haben. Anlass des Totengedenkens war der 6. Jahrestag des Papstbesuches auf Lampedusa, damals wie heute Symbol für das Sterben im Mittelmeer, vor dem niemand die Augen verschließen dürfe, so das katholische Kirchenoberhaupt. Jeder müsse sich verantwortlich fühlen für Menschen, die von der globalisierten Gesellschaft wie Abfall behandelt würden.
Viele Selbstmordanschläge haben die sogenannte zweite Intifada der Palästinenser im Jahr 2000 geprägt. Für die Gewalt macht ein Gericht in Israel jetzt auch die Autonomiebehörde und die PLO verantwortlich. Dazu Benjamin Hammer.
Die Autonomiebehörde, die PLO, der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas. Sie alle tragen eine Mitschuld an Terroranschlägen, verübt durch palästinensische Attentäter während der zweiten Intifada. So sieht es das Bezirksgericht von Jerusalem. So würde die Führung der Palästinenser Renten an inhaftierte Attentäter oder ihre Hinterbliebenen auszahlen. Außerdem sei die Bevölkerung von der Führung aufgewiegelt worden. Vor Gericht ging es um 17 Anschläge während der zweiten Intifada. Eine israelische Bürgerrechtsorganisation hatte für mehrere israelische Opferfamilien Klage eingereicht. Sie verlangt umgerechnet bis zu 250 Millionen Euro Schmerzensgeld. Laut israelischen Medienberichten könnte das Urteil Modellcharakter haben. Allerdings erkennen die Palästinenser die israelische Justiz in der Regel nicht an. Der palästinensische Präsident Abbas plädiert nach eigener Darstellung für gewaltfreien Widerstand. Während der zweiten Intifada in den Jahren 2000 bis 2005 starben etwa 1000 Israelis und 3000 Palästinenser.
Zur Entwicklung an den Finanzmärkten. Überraschend robuste Daten zum Arbeitsmarkt in den USA beschäftigen die Händler und Investoren dort. Die Skepsis aber bleibt und so büßt der Dow Jones 0,5% ein und landet bei 26.794 Punkten. Etwas schwächer auch der DAX in Frankfurt. Von dort Konrad Busen.
Positive Meldungen aus der Wirtschaft sind an der Börse zurzeit gar nicht so willkommen. Zumindest nicht bei jedem. Die Spekulation auf niedrige Zinsen treibt ja seit Tagen oder fast schon seit Wochen die Märkte an. Und wenn es da positive Konjunkturnachrichten gibt, dann stört das die Aussicht auf Niedrigzinsen. Deswegen ist der DAX zu Wochenbeginn nicht in Fahrt gekommen. Er hat 0,2% verloren auf 12.544 Punkte. Die deutschen Exporte haben nämlich im Mai ziemlich überraschend wieder ziemlich deutlich zugelegt. Und in den USA sind sehr viel mehr neue Jobs geschaffen worden, als Volkswirte vorausgesagt hatten. Das heißt, vielleicht brauchen die USA gar keine niedrigeren Leitzinsen. Der Deutschen Bank hat das laue Lüftchen aus der Wirtschaft nicht geholfen. Die Umbaupläne, die massiven Stellenstreichungen, sie haben die Anleger nicht überzeugt. Zumindest nicht die, die an diesem Montag massiv die Aktien der Deutschen Bank verkauft haben. Rund 5,5% ging es für den Kurs nach unten auf rund 6,80 Euro. Das ist nur noch rund 1 Euro über dem bisherigen Rekordtief vom Juni. Zu befürchten ist, dass sich die Deutsche Bank jahrelang nur um den Umbau kümmert, nicht um ihre Kunden. Außerdem, die Ziele, die sich die Bank für die nächsten Jahre gesetzt hat, sind äußerst ambitioniert. Sollte die Bank sie nicht erreichen, droht eine erneute Kapitalerhöhung. Solche Überlegungen sind es, die die Anleger zum Verkaufen der Aktien verleitet haben.
Informationen von Konrad Busen, 23 Uhr und 46 Minuten, das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Viel ausrichten konnten Deutschland, Frankreich bisher nicht mit ihren gemeinsamen Versuchen zusammen mit Kiew und Moskau den Krieg in der Ukraine zumindest ein Stück weit einzudämmen. Von kleinen Fortschritten konnte Präsident Zelensky Donald Tusk jetzt berichten in Kiew, dem scheidenden EU-Ratspräsidenten. Für etwas Bewegung sorgt eine Gesprächsofferte an Putin im Kreml. Die Einzelheiten im Bericht von Gesine Dornblüt.
Es war ein harmonisches Treffen. Mit dem scheidenden EU-Ratspräsidenten Donald Tusk geht ein ausgesprochener Ukraine-Freund. Er sagte heute in Kiew, in Brüssel hält mich der eine oder andere für einen pro-ukrainischen Besessenen. Ehrlich gesagt bin ich sehr stolz darauf. Gestern war Tusk gemeinsam mit dem Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Zelensky, an die Front im Donbass gereist, in den Ort Stanitsa-Luhanska. Von dort hat sich das Militär in den letzten Tagen ein Stück zurückgezogen, ermutigend, wie Tusk bemerkte. Die EU wollte mit diesem Gipfel ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen. Beide Seiten unterzeichneten 5 Vereinbarungen über eine engere Zusammenarbeit. Insbesondere will die EU die Infrastruktur im Südosten der Ukraine verbessern, eine Antwort auf Russlands Aggression in der Meerenge von Kertsch. Die Gegend um die ukrainische Hafenstadt Mariupol leidet wirtschaftlich unter der zeitweisen Blockade der ukrainischen Häfen im Asowschen Meer durch die russische Küstenwache. Zelensky versicherte heute erneut, die Ukraine werde an ihrem proeuropäischen Kurs festhalten und endlich entschieden gegen Korruption vorgehen. Für Aufsehen sorgte unterdessen die Ankündigung des russischen staatlichen Fernsehsenders Rossiya 1, gemeinsam mit dem ukrainischen Sender News One Ende der Woche eine sogenannte Fernsehbrücke auszustrahlen. Titel: Wir müssen reden. Ausgerechnet der Chefpropagandist des russischen Fernsehens, Kiselyov, erklärte, die Menschen, Ukrainer und Russen, müssten wieder ins Gespräch kommen. Der Eigentümer des beteiligten ukrainischen Senders News One ist eng mit dem pro-russischen ukrainischen Politiker und Putin-Vertrauten Viktor Medvedchuk verbunden. Ukrainische Politiker reagierten empört. Präsident Zelensky forderte die Ukrainer in einer Videobotschaft auf, sich nicht spalten zu lassen. Auf Russisch wandte er sich an Wladimir Putin. Ob wir reden müssen? Ja, müssen wir. Lassen Sie uns diskutieren, wem die Krim gehört, wer nicht im Donbass ist. Ich schlage folgende Gesellschaft vor. Ich, Sie, Donald Trump, Theresa May, Angela Merkel, Emmanuel Macron.
Präsident Franzi,
Emmanuel Macron.
In Moskau reagierte Putins Sprecher Dmitri Peskow verhalten. Die USA sind nicht Teil des Normandie-Formats. Das ist eine neue Initiative. Wir werden sie natürlich prüfen.
Der Kreml-Sprecher im Beitrag von Gesine Dornblüt. Auf fundierte, aber auch ehrliche Einschätzungen ihrer Botschafter in der Welt ist jede Regierung angewiesen, aber natürlich auch darauf, dass diese Berichte bleiben, was sie sind, vertraulich. Entsprechend großen Wirbel erzeugt jetzt, dass eine britische Zeitung in den Besitz sämtlicher Einschätzungen des Botschafter Londons in Washington gelangt ist, die oft genug wenig schmeichelhaft für Donald Trump ausgefallen sind. Jens-Peter Marquardt über das, was davon öffentlich wurde, und das, was dahinter stecken könnte.
Die Trump-Administration unfähig oder in der Diplomatensprache dysfunktional, gelähmt von inneren Grabenkämpfen, russischer Einfluss vor der Wahl, Falken, die den Präsidenten in eine bewaffnete Auseinandersetzung mit dem Iran treiben wollten. Den Staatsbesuch in London habe Trump genossen, trotzdem gelte weiter America First. Die Hoffnungen der Briten auf eine Vorzugsbehandlung nach dem Brexit könnten deshalb enttäuscht werden. Was man halt so nach Hause schreibt als Botschafter in Washington. Vertraulich, versteht sich. Doch am Wochenende standen die Einschätzungen Kim Darroch's dann plötzlich in der Zeitung, in der Mail on Sunday. Und Außenminister Jeremy Hunt, der derzeit vor allem damit beschäftigt ist, mit Boris Johnson um die May-Nachfolge zu kämpfen, musste seinen Mann in Washington verteidigen.
Es ist ein sehr wichtiger Teil der Arbeit von Botschaftern, freimütige Meinungen über das zu äußern, was in ihren Ländern vorgeht. Insofern hat unser Botschafter einfach nur seinen Job getan. Aber es ist seine persönliche Meinung, es ist nicht die Meinung der Regierung und auch nicht meine Meinung. Wir glauben auch weiterhin, dass die Administration unter Präsident Trump hocheffizient ist und der beste Freund Großbritanniens auf der internationalen Bühne.
Was irgendwie dann auch schon nach Distanzierung von Botschafter Darroch klang und nach dem Versuch, eine dauerhafte Belastung der Beziehungen zu vermeiden. Das eigentlich Aufregende an der Sache sind aber nicht die Einschätzungen des Botschafters, die sich kaum von dem unterscheiden, was man täglich in den US-Zeitungen liest und wahrscheinlich auch nicht von dem, was andere Botschafter in ihrer Heimat kabeln. Viel interessanter ist, wer hinter dieser Veröffentlichung stecken könnte. Das Außenministerium will das jetzt mit einer internen Untersuchung herausbekommen. Es sind ja nicht einzelne Äußerungen des Botschafters nach draußen gelangt, sondern seine gesamten vertraulichen Schreiben seit 2017, die insgesamt übrigens viel nuancierter sein sollen als die Zitate, die jetzt in der Zeitung stehen. Die britische Presse vermutet den Maulwurf ziemlich weit oben in der Hierarchie, vielleicht sogar auf Staatssekretärsebene. Ein Brexiteer vielleicht, der schon vor der Ablösung von Theresa May Fakten schaffen will. Und da kommt dann plötzlich Nigel Farage ins Spiel, der Gründer der Brexit-Partei, Erz-EU-Gegner und enger Trump-Vertrauter. Der US-Präsident hatte sogar schon einmal öffentlich erklärt, er würde seinen Gesinnungsgenossen Farage am liebsten als britischer Botschafter in Washington sehen, was der allerdings heute erst einmal mit dem Hinweis zurückwies, er sei ja kein Diplomat.
Well, I'm not a diplomat.
Was auch wirklich niemand bestreitet. Aber in anderer Funktion würde Farage gern seine engen Kontakte zu Trump nutzen, um die Beziehungen zwischen London und Washington nach dem Brexit zu vertiefen. Der Botschafter aber müsse jetzt abgelöst werden. EU-Parlamentarier Farage fand ihn schon unerträglich, als Darroch noch in Brüssel auf Posten war. Der Botschafter wird Washington ohnehin im Januar verlassen, das war schon vor der Veröffentlichung klar. Aber dieses Leck im Außenministerium zeigt die Machtkämpfe hinter den Kulissen, die die Regierung in London derzeit weitgehend handlungsunfähig machen. Es zeigt, wie der ungelöste Brexit die britische Politik lähmt und welche Grabenkämpfe erst noch ausbrechen werden, wenn ein neuer Premierminister eine neue Regierung bildet. Angesichts dessen fiel Donald Trumps Reaktion noch vergleichsweise milde aus. Botschafter Darroch habe seinem Land mit diesen Äußerungen keinen Dienst erwiesen, so Trump kaum verständlich vor seinem knatternden Hubschrauber. Er sei kein großer Fan des Botschafters. Der britische Handelsminister Liam Fox, derzeit ohnehin in Washington, will sich jetzt erst einmal bei Ivanka Trump für die peinliche Panne entschuldigen.
Jens-Peter Marquardt aus London und damit hier ins Studio nach Köln zu Ronald Menn mit der Presseschau.
Griechenland hat einen neuen Regierungschef, Kyriakos Mitsotakis. Der Vorsitzende der konservativen Partei Nea Dimokratia hat die Parlamentswahl mit knapp 40% der Stimmen gewonnen. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Gemessen wird Mitsotakis allein daran, ob er imstande ist, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Das wird ihm nur gelingen, wenn er die erdrückend hohe Steuerbelastung abbaut. Die Gläubiger erwarten von ihm aber, dass er an den Vorgaben eines hohen Überschusses im Staatshaushalt nicht rüttelt. Um erfolgreich zu regieren, muss er zudem seine Partei reformieren. Denn wie keine andere steht die Nea Demokratia für griechische Vetternwirtschaft. Die westfälischen Nachrichten aus Münster notieren: Die Griechen haben mit dem Kapitel Tsipras und seinem Linksbündnis abgeschlossen. Der neue Hoffnungsträger heißt Mitsotakis. 10 Jahre nach der Finanzkrise steckt den Hellenen Europas Rosskur noch immer in den Knochen. Tsipras hat sie inzwischen zwar aus den Ruinen geführt, aber der konservative Mitsotakis verspricht nicht weniger als einen vollständigen Neustart. Das ist mehr als nur Wundenlecken. Die Heilbronner Stimme hält fest: Viele Griechen sind heute verarmt. Der Exodus der gut ausgebildeten Jugend ins Ausland hält an. Ausländische Investoren schrecken nach wie vor zurück vor der unsicheren Lage und bürokratischen Hürden. Der neue Regierungschef muss seinen Bürgern Stolz und Zuversicht geben. Er muss auch die immer noch vielen Tsipras-Anhänger hinter sich einen. Es ist kein leichter Weg für den neuen Lotsen Mitsotakis. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn will angesichts der Situation von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer die EU-Rettungsmission Sophia wieder aufleben lassen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle kommentiert: Nötig sind humanitäre Korridore nach Europa. Unabdingbar ist auch die Wiederaufnahme einer EU-Rettungsmission, egal ob sie Sophia oder anders heißt. Beides wird auf Dauer aber nicht funktionieren, wenn der EU nicht endlich gelingt, woran sie bislang scheiterte: eine gerechte Verteilung der in Not geratenen. Die Zeitung Die Welt meint: Wer dem Elend der libyschen Flüchtlingslager entkommt, macht sich auf den Weg. Auf dem Mittelmeer sind es private Organisationen, die sich dieser Menschen annehmen, weil die EU weder den Konflikt in Libyen noch die Rettung der Geflüchteten als Aufgabe annimmt. Die daraus entstehenden Probleme sowie die Folgen des Dublin-Verfahrens, das der Realität längst nicht mehr gerecht wird, lassen sich nicht hinter einer Debatte über die Rechtmäßigkeit der Aktionen von Leuten wie Carola Rakete verstecken. Denn die Menschen auf dem Mittelmeer bleiben Aufgabe der Europäischen Union.
Die Presseschau von und mit Ronald Menn, danke dafür. Ich empfehle Ihnen noch die Sendung Fazit. Nach den Nachrichten begrüßt Sie dann die Kollegin Marietta Schwarz. Ein Thema in Ihrer Sendung: 3 Monate nach dem Brand. Wie geht es weiter mit der Notre Dame? Ein Beitrag dazu aus Paris von unserem Korrespondenten dort, von Jürgen König. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Barenberg. Kommen Sie gut durch diese Nacht.